25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Podcast der internationalen Stadt Ulm. Und wir haben natürlich wie immer Gäste und Experten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute jemanden haben von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth. Und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Alexander Stroh. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sie sind seit 2015 Professor für Politik und Afrikas und Entwicklungspolitik in Bayreuth und dienen uns heute als Fachmann, um mal ein bisschen ins Detail in diese Klimaziele reinzugehen, in die SDGs, wie sie sich nennen. Wir hatten die ja schon in anderen Podcasts allgemein angesprochen. Heute gehen wir mal relativ verstärkt auf dieses SDG 16 ein, diese Justiz. Was bedeutet das alles? Wenn Sie vielleicht am Anfang mal so ein bisschen generell etwas über dieses Ziel 16 sagen.
Ja, Ihre Hörerschaft ist ja vermutlich vertraut mit den Sustainable Development Goals oder den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die 2015 beschlossen wurden auf Ebene der Vereinten Nationen. In Nachfolge zu den bekannten Millennium Development Goals. Da sollen also bis 2030 17 Ziele erreicht werden, die teilweise relativ speziell und detailliert sind. Gut, detailliert sind sie alle, aber manche sind nicht ganz so umfassend wie das von Ihnen jetzt gerade schon erwähnte SDG 16. Wie kann man sich diesem SDG 16 nähern? Es ist ziemlich breit aufgestellt. Wenn man einfach nur den deutschen Titel in dem offiziellen Dokument der Vereinten Nationen von 2015 vorliest, dann merkt man gleich, da müssen wir noch mal näher drüber reden. Der Titel dieses Ziels lautet nämlich friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. Ja, das Ziel besteht also jetzt schon mal mindestens aus drei ziemlich großen Teilen, die man sicherlich alle einzeln würdigen könnte als eigenes Ziel. Hat man nicht gemacht. Gibt es politische Gründe sicherlich dafür, die wir gerne auch noch besprechen können. Aber das ist erstmal die Ausgangslage. Bevor man sich jetzt aber näher mit diesen Zielen auseinandersetzt, und das gilt im Prinzip für jedes einzelne Ziel der Agenda, würde ich sehr gerne in Erinnerung rufen, was mit den Zielen auch noch verbunden ist. Das muss man nämlich unbedingt sich in Erinnerung rufen und im Hinterkopf behalten, wenn man sich einzelne Ziele näher anschaut. Der große Schritt von den Millennium Development Goals zu den SDGs war nämlich der, anzuerkennen, dass es eine eindeutige Trennlinie zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, wie sie, sagen wir mal, in den 60er, 70er und 80er Jahren behauptet wurde, nun wirklich nicht mehr gibt. Interessanterweise hatte sich dieses Denken in zwei Gruppen sozusagen, in die sich die Welt teilt, auch noch in die Millennium Development Goals eingeschlichen, die sich nämlich in erster Linie an die weniger entwickelten Länder, was auch immer das dann sein sollte, richteten. Die Realität zeigt aber ja, dass Entwicklung so linear und schon gar nicht in so zwei Gruppen abbildbar ist, wie man das vor Jahrzehnten gedacht hat, tun zu können. Wir müssen also mehr davon ausgehen, dass es ein Verlaufsmodell gibt, das mehrere miteinander auch noch verwobene und verschränkte Ebenen hat. Das heißt also konkret, dass es Länder gibt, die in manchen Entwicklungsbereichen weiter fortgeschritten sind als andere und gleichzeitig in anderen Bereichen aber zurückliegen können. Und das beißt sich ein bisschen mit dem Versuch, der immer wieder und auch aktuell versucht wird, Länder in sozusagen so ein Ranking zu geben und zu sagen, so das ist jetzt das am besten entwickelte Land der Welt und Land XY liegt auf Platz 150. Das ist eine vielleicht in bestimmten Situationen hilfreiche Vereinfachung, aber in vielen Situationen doch einfach wird es der Realität nicht gerecht. Man muss also aufpassen, dass die SDGs nicht mehr davon ausgehen, dass es solche zwei Gruppen gibt, sondern dass sie explizit auch davon ausgehen, dass die klassischen Industrieländer in bestimmten Bereichen dieser Ziele zurückliegen hinter Ländern, von denen man das vielleicht vor Jahrzehnten auch aus politischen und ideologischen Gründen nicht geglaubt hätte. So, das ist ganz wichtig als Ausgangspunkt, denn das heißt auch, dass das, was man diskutieren kann zur Frage Justiz und inklusive Institutionen, auch geprüft werden muss gegenüber Deutschland und anderen westlichen Ländern. Also wir sprechen also nicht über ein Problem des globalen Südens oder sowas. Das ist mir wichtig vorab zu sagen.
Kommen wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter auf das SDG 16, wenn es uns ja genauso betrifft. Wie hängt es mit der Justiz jetzt zusammen? Wenn Sie sagen, sind eigentlich jetzt drei Teile, kann man da eine Quintessenz draus ziehen, einfach Justiz stärken oder eine starke Institution? Das ist ja, würde ich mal sagen, ein sehr schwammiger Begriff. Was ist eine starke Institution? Haben wir starke Institutionen? Wie kommt es zu dieser sehr unkonkreten Formulierung?
Ja, genau. Also lassen wir mal das riesige Thema Gewalt und Frieden, das den ersten Punkt von Ziel 16 ausmacht, kurz beiseite. Dann bleiben zwei miteinander sehr stark verwobene Elemente in diesem Ziel 16. Das eine ist, kann man vielleicht überschreiben, grob mit Gerechtigkeit und Justiz. Und das andere sind eben diese starken Institutionen. Und mit starken, also leistungsfähigen, wie es im Text heißt, rechenschaftspflichtigen und inklusiven Institutionen sind so ein Stück weit durch die Hintertür demokratische Institutionen gemeint. Warum jetzt durch die Hintertür? Ich habe es nochmal nachgeschaut. In dem ganzen Dokument, das die SDGs darlegt und das von der UNO-Vollversammlung 2015 verabschiedet wurde, taucht der Begriff Demokratie explizit genau einmal auf. Und das eher in einer, sagen wir mal, wolkigen Einleitung, in der eine Vision beschrieben wird, in der gesagt wird, die Menschheit soll von Demokratie profitieren und in einer solchen leben. Das hat was damit zu tun, dass unter den gegebenen Bedingungen in der Welt man nie hätte so viele Staaten auf die SDGs verpflichten können. Ja, verpflichten ist hier an dieser Stelle auch schon ein Begriff, den man mit Vorsicht genießen muss, weil es natürlich eine gewisse Verbindlichkeit hat, wenn man einem solchen Dokument beitritt. Aber auf der anderen Seite es keine Sanktionsmechanismen gibt in dem Dokument. Also letztlich doch der gute Willen der Regierung zur Umsetzung gefragt ist. So, und in dieser Gemengelage, in der man sich also unter den gegebenen Umständen in der Welt mit unterschiedlichen Demokratievorstellungen, aber natürlich auch mit den Interessen autoritärer Regime, nicht hätte einigen können, wenn man da jetzt reingeschrieben hätte, Ziel 18, die ganze Welt soll demokratisch sein. Ja, das wäre einfach nicht politisch nicht durchsetzbar gewesen. So, also nutzt man nun dieses sehr breite und in sich eben auch sehr weit ausformulierte und nicht besonders konkrete Ziel 16, um demokratische Vorstellungen mit in die Diskussion zu bringen. Ja? Und da ist mit inklusiven Institutionen natürlich genau das gemeint. Also, dass man inklusiv ist im Sinne von mit hineinnehmend, im Sinne von einer großen Beteiligung der Gesellschaft, aller Teile der Gesellschaft an den Regeln und politischen Organisationsformen, das politische System bereitstellt.
So kann man also jetzt sagen, dann nur so schaffte man es, eine weltweite Verpflichtung und auch eine weltweite Akzeptanz zu diesem SDG zu schaffen, indem man eben nicht von der Demokratie redet, sondern von diesen starken Institutionen. Der Trend soll aber, der Wunsch ist, dass es alles in Richtung Demokratie sich entwickeln soll.
Das ist mindestens von den demokratischen Regierungen der Welt so gedacht. Ja, das kann man so sagen. Es ist aber auch ein Stück mehr als das. Es ist tatsächlich also einerseits ist es diese Schnittmenge, auf die man sich politisch einigen konnte, eben auch mit autoritären Regimen. Also wir müssen ja nur an China denken. China hätte ja niemals die SDGs unterstützt, wenn man ein so bezeichnetes westliches Demokratiemodell hier als Ziel hineingeschrieben hätte. Worauf man sich aber offensichtlich einigen kann weltweit, ist, dass es eine gute Sache wäre, wenn es Institutionen gibt, die irgendwie an den Willen der Bevölkerung gekoppelt sind. Und mehr als das, bei denen die Bevölkerung in irgendeiner Form auch die Möglichkeit hat, staatliches Handeln überprüfen zu lassen. Und das ist genau, wo die Justiz ins Spiel kommt. Also da muss man jetzt vielleicht noch mal etwas stärker auf den Institutionenbegriff eingehen. Also Institutionen können nämlich unterschiedlich verstanden werden und werden auch in wissenschaftlichen Zusammenhang unterschiedlich verstanden. Und dabei geht meistens einiges durcheinander. Das lässt sich auch nicht ganz vermeiden, aber man sollte zumindest zweierlei sich bewusst machen. Das eine ist, Institutionen, und das ist eher der engere wissenschaftliche Begriff von Institutionen, können die tatsächlich funktionierenden Regeln in einer Gesellschaft meinen. Also zum Beispiel den Regulierungsrahmen einer Verfassung, wenn er denn auch tatsächlich überwiegend angewendet wird. Wir haben aber auch den Institutionenbegriff, und der ist durchaus in diesem Dokument auch gemeint, ja, das ist letztlich dann doch wieder beides, der sich auf konkrete Organisationen, Einrichtungen des Staates und damit Akteure bezieht. Ja? Und dabei wird auch nicht unbedingt besonderer Wert auf deren tatsächliche Funktionsfähigkeit gelegt. Also Gerichte, ja, sind als Element der Justiz, sind ja umgangssprachlich gerne als Institutionen bezeichnet. In einem engeren Verständnis würde man aber vielleicht meinen, dass die Regeln, die dahinter liegen, die die Gerichte ausgestalten und ermöglichen, das wesentlichere Element sind. So, was hat das jetzt alles mit Demokratie zu tun? Institutionen müssen ja gestaltet werden. Sie sollen also nicht nur etwas leisten, sie sollen nicht nur Transparenz, Verantwortlichkeit und Verlässlichkeit generieren, sondern sie müssen ja auch irgendwie definiert, gestaltet werden. Und das meint der inklusive Institutionenprozess eben auch, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft in größtmöglicher Breite daran beteiligt sein soll, diese Regeln auszugestalten. So. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Jetzt haben wir ja in Europa, Sie haben ja schon angekündigt, oftmals so ein bisschen noch diesen alten traditionellen Blick, ja, wir hier in Europa oder zumindest war das früher so in Nordamerika, wir machen das schon alles richtig und wir sind da schon relativ weit. Der Rest der Welt von China bis Afrika, die hinken bei dieser Beteiligung, bei dieser Gerechtigkeit, bei diesen demokratischen Strukturen doch deutlich dahinter her. Können Sie das für Afrika so unterschreiben, was natürlich relativ schwierig ist, weil ja Afrika sich von Nordafrika bis Südafrika sehr, sehr viele unterschiedliche Länder umfasst? Oder ist so eine Aussage überhaupt nicht zu verifizieren, weil einfach Afrika viel zu heterogen ist?
Ja, vielleicht lassen Sie mich noch ein Beispiel geben, wie sich bei uns diese Schwierigkeit darstellt, Institutionen mit Gerechtigkeit und dem Rechtswesen und der Justiz zu verbinden. Und dann fällt es vielleicht etwas leichter, auch die Vielfalt auf dem afrikanischen Kontinent anzuerkennen und zu verstehen, dass es sie geben kann oder wie komplex das sein kann. Ich versuche es mal mit einem Beispiel, das auch mit den SDGs verbunden ist. Ja, die SDGs definieren den globalen Anspruch, die Umwelt besser zu schützen. Ja, im Sinne der natürlichen Lebensgrundlagen. So. Da würde jetzt jedem Hörer wahrscheinlich sofort irgendein Beispiel aus der Zeitung oder aus persönlichem Erleben in Deutschland einfallen, wo es Konflikte gibt zwischen dem langfristigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Minderheiteninitiativen und einer Mehrheitsmeinung. Und das ist in der Demokratie ja gar nicht so einfach aufzulösen. Also auf der einen Seite haben wir eine Verantwortung für die Zukunft. Auf der anderen Seite gibt es möglicherweise Mehrheitsmeinungen, die sagen, na gut, aber diese Stromleitung, die wir jetzt von Norden nach Süden brauchen, um mehr erneuerbare Energie nutzen zu können in den südlichen Industrieregionen Deutschlands, während dem der Strom eben nun mal jetzt eher von den Windkraftwerken im Norden kommt, die will ich aber nicht in meinem Hinterhof haben. Ja? Das ist erstmal nicht so einfach auflösbar. Oder denken Sie an das Beispiel von Rodungen für Autobahnbau. Da würden Sie wahrscheinlich auch eine Mehrheitsmeinung in der Region zumindest sehen, dass die Autobahn ganz wichtig ist, damit die schneller zum Arbeitsplatz kommen etc., wohingegen es eine kleine, gut begründete Minderheitenmeinung gibt, diesen Wald sollte man aber nicht roden. Und wenn Sie dann weggehen von dem lokalen Kontext und ziehen das zum Beispiel auf ganz Deutschland auf, wo sehr viele Menschen leben, die möglicherweise an diesem Autobahnabschnitt überhaupt kein Interesse haben, dann kann sich auch die Mehrheitsmeinung wieder ändern. So. Und das ist was üblicherweise eingefangen wird von der Rechtsprechung. Ja? Und dazu muss man auf Rechtsprechung vertrauen. Und da kommen wir dann vielleicht auf die Unterschiede. Also zwischen Deutschland, Westeuropa und dem afrikanischen Kontinent. Also einerseits gibt es selbstverständlich in Afrika, je nachdem wie Sie zählen, so um die 55 unabhängige Staaten, die allesamt sich auf diesem Entwicklungskontinuum, das ich vorhin skizziert habe, irgendwo verteilen. Ja? Und dementsprechend auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind im Hinblick auf das, was man demokratische Institutionen nennen könnte. Ein Land wie Ghana vertritt freilich ganz andere Standards, also eher eben demokratische und auch eingeübt demokratische, als ein doch streng autoritäres Regime, wie wir es, sagen wir mal, beispielsweise in Eritrea finden würden. Ja? Das ist das eine. Also es gibt einmal Staaten, die den Gedanken demokratischer Institutionen und Rechtsstaatlichkeit ohnehin schon näher stehen, ihn eingeübt haben und ihn auch selbstbewusst in der eigenen Ausprägung vertreten. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch einen relativ klaren Unterschied zwischen europäischen Staaten und afrikanischen Staaten, und der ist historisch begründet. Wenn wir uns die Entstehungsgeschichte moderner Staatlichkeit in Afrika anschauen, dann stellen wir fest, dass die sehr eng verflochten ist mit der Kolonialgeschichte. Und ohne darauf jetzt lange eingehen zu können, ist damit sehr stark verbunden, dass der Staat einen anderen Bezugspunkt zu seiner eigenen Gesellschaft hat. Was meine ich damit? Die Menschen blicken anders auf den Staat. Die Menschen haben von Staaten, von ihren Staaten auch ein anderes Funktionsverständnis gelegentlich. Ja? Das kann sich ändern, gerade mit der Einführung demokratischer Institutionen, weil die Menschen dann eher sehen, dass sie dieses Konstrukt Staat selbst mit beeinflussen müssen, müssen letztlich auch, sonst funktioniert es nicht, aber insbesondere eben, sie können es mitgestalten und holen es sozusagen näher an sich heran, wohingegen der Ursprung des Staates in Afrika ja doch in einem stark kolonial-autoritären Kontext steht. Also die Kolonialmächte haben ja letztlich den Staat konstruiert und auch die ersten Institutionen und letztlich auch sowas wie formale Justiz. Und deshalb ist es ganz wichtig, das mitzudenken und gleichzeitig also darüber nachzudenken, wie man Justiz denn ausgestalten muss, damit sie von der Bevölkerung nicht nur als zugänglich empfunden wird, sondern auch genutzt wird.
Können Sie hier vielleicht aus einem Land ein Best-Practice-Beispiel geben, wo Sie sagen, da ist es sehr gut gelungen, und vielleicht auch ein bisschen erklären, warum das gerade da sehr gut gelungen ist, an welchen Faktoren das liegt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich kein Land als Supermodellfall herauspicken, aber Beispiele wie Ghana eben begrenzt auch Benin zeigen, dass es möglich ist, bestimmte Bereiche der Justiz so auszugestalten, dass sie Vertrauen in der Gesellschaft entfalten und durchaus auch in der Lage sind, dann demokratische Institutionen selbstbewusst zu verteidigen und auszubauen. Ghana schafft das auch auf sozusagen dem unteren Instanzenzug einigermaßen, also dass es so ein gewisses Vertrauen gibt. Ich kann die Gerichte nutzen für meine eigenen Interessen. Benin ist ein schönes Beispiel, wie sich oberste Justiz, Verfassungsjustiz, also die genau dafür da sind, die verfassungsmäßige Ordnung, die Rechtsstaatlichkeit etc. zu wahren und das normale Justizwesen, ja, also das, was wir in Deutschland als Amtsgericht vielleicht bezeichnen würden, wo ich hingehe, wenn ich einen Streit mit meinem Nachbarn habe oder wenn die Verwaltung mir einen Bescheid hat zukommen lassen, der mir nicht gefällt, wie sich das entkoppelt hat. Also die Justiz, die formale Justiz hat in vielen Ländern Afrikas einen relativ schlechten Ruf in Bezug auf Korrumpierbarkeit, die Möglichkeit, sich mit Geld durchzusetzen, und leistet dennoch, auch dazu gibt es neuere Studien für nachgeordnete, also erstinstanzliche Gerichte, einen wichtigen Beitrag, weil trotzdem, wenn man sich so auf Augenhöhe mit seinem Konkurrenten oder Gegner im rechtlichen Sinne befindet, die Möglichkeit gesehen wird, das zumindest zu klären, ja. Wenn wir jetzt aber über SDGs reden, ja, über die Bindung des Staates an eigene Verpflichtungen etc., die Durchsetzung von langfristigen Entwicklungszielen, dann müssen wir ohnehin eher höher im Justizsystem ansetzen und schauen, ob die obersten Gerichte, die verfassungsrechtsprechenden Gerichte, die Gerichte, die sich mit internationalen Verträgen auseinandersetzen, ob die in der Lage sind, Verbindlichkeit herzustellen. Und da ist Benin auch ein schönes Beispiel, weil das Verfassungsgericht dort sehr lange in der Lage war, genau dies zu tun und auch als weitgehend unabhängig von der Regierung angesehen wurde und ein gewisses Vertrauen genossen hat.
Also kann man also sagen, dass es da schon funktionierende Rechtsprechungssysteme in diesen beiden genannten Ländern nach unseren Kriterien durchaus gibt?
Ja, warum sollten wir unsere Kriterien anlegen? Ich finde, wir sollten globale Kriterien anlegen, die genau eben auch in dem Ziel 16 ausformuliert sind. Also wie ermöglicht man Menschen den Zugang zur Justiz? Wie gewährleistet man, dass diese Verlässlichkeit, die mit Rechtsstaatlichkeit gemeint ist, durchgesetzt wird? Wie kann man ein System schaffen, in dem Bürgerinnen und Bürger sich darauf verlassen können, dass ausgestaltetes, zugängliches, transparentes Recht auch wirklich Anwendung findet, dass Vereinbarungen eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, ich eine Instanz habe, die mir dabei hilft, mein gutes Recht durchzusetzen. Oder eben bei gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, zurückkommend auf mein Beispiel mit den Stromleitungen in Deutschland, bei gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen eben einen vertrauenswürdigen Bereich oder eine vertrauenswürdige Institution bereithält, die zwischen den Streitparteien vermittelt und dabei abwägt in einer Art und Weise, die transparent und klar und dann letztlich auch nachvollziehbar und akzeptabel erscheint für die Beteiligten. Ja? Und da brauchen wir nicht unbedingt schauen, wie organisieren wir jetzt Justiz bei uns und ist jetzt da jedes Element der Justiz eines europäischen Systems übertragen worden, sondern da müssen wir eher drauf schauen, wie die Bevölkerung dann auch Rechtsprechung wahrnimmt im doppelten Sinne. Also ob sie da die Justiz als einen Ansprechpartner sieht, der für die Justiz interessant ist, für den Bürger, die Bürgerin interessant ist, und ob man glaubt, dass die Justiz so im Allgemeinen ja ganz ordentlich arbeitet und in der Lage ist, solche Streits zu schlichten. Und da gibt's eben eine ganze Varianz Wahrnehmungen auf dem afrikanischen Kontinent, die sich auch ein Stück weit messen lassen. Also es gibt Umfragewerte dazu, die finde ich dann im Zweifel am spannendsten im Hinblick auf die Frage, wie schaut's denn aus mit der Rechtsstaatlichkeit und der Funktionsfähigkeit der Justiz? Und da merken wir schon, dass es insbesondere über die erstinstanzlichen, über die sozusagen BürgerInnen nahen Gerichte natürlich auch eine Varianz gibt, aber das Vertrauensniveau nicht so hoch ist wie in
Was kann man denn jetzt konkret tun im Hinblick auf SDG, um eben dieses Vertrauen zu gewinnen? Was für konkrete Maßnahmen könnte man denn da einleiten, um diese Beteiligung ein bisschen stärker zu gestalten und so ein bisschen das Vertrauen zurückzugeben?
Ja, also ich bin da sehr skeptisch, dass man das mit Leistungen von außen machen kann. Das ist schon mal der erste Punkt. Das ist sicherlich ein Bereich, das ganze Ziel 16, das getragen sein muss vom politischen Willen in einem Land. Vom politischen und vom gesellschaftlichen Willen. Und wo schon der Prozess der Gestaltung so inklusiv sein muss, dass man hinterher ein Ergebnis erhält, auf das die Leute auch zugreifen wollen. Ja, also wenn hier so schön steht, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen. Da gab es schon unter den MDGs große Programme beispielsweise der US-amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit, die sind hingegangen und haben in vielen Ländern eben diese Amtsgerichte, diese erstinstanzlichen Gerichte in der Fläche von Ländern gebaut überhaupt mal. Ja? Also klassische Entwicklungszusammenarbeit. Wir stellen jetzt mal Infrastruktur hin. Das ist natürlich wichtig. Klar, man muss ja in der Fläche diesen Zugang auch physisch und konkret gewährleisten. Das Problem ist, wenn da kein Richter sitzt oder wenn ich dem Richter nicht vertraue oder wenn ich der ganzen Einrichtung nicht vertraue oder noch schlimmer dem ganzen Staat nicht vertraue als Bürger, dann ist es egal, ob dieses schöne Gericht, das nun wieder den Staat repräsentiert in meiner Region, jetzt hier seinen Neubau vorzeigen kann in einer vielleicht ansonsten auch von Infrastruktur nicht gesegneten Region. Das kann ja unter Umständen sogar noch wütender machen auf den Staat, ja, so nach dem Motto, warum bauen die da jetzt so ein nutzloses Gericht hin, statt mal ein Krankenhaus? Wenn sie auf den Staat sowieso nicht gut zu sprechen sind, dann kann so ein Gericht ja auch als Instrument der Durchsetzung zentralstaatlicher Interessen wahrgenommen werden. Und da sehen Sie das ganze Dilemma. Ja. Also man muss der Justiz die Rahmenbedingungen geben, tatsächlich als ein wertvolles Instrument gesellschaftlicher Streitschlichtung und gesellschaftlicher Leitplankensetzung zu dienen. Und das bedarf des politischen Willens und das bedarf insbesondere auch einer Ausgestaltung, die ja gemeinsam mit Betroffenen gemeinsam mit der Bevölkerung eben stattfindet. Und dazu brauchst du erstmal einen politischen Willen.
Das gilt natürlich jetzt für sämtliche Länder, die SDGs ja unterschrieben haben. Was ist jetzt nochmal an Afrika spezieller? Gibt es da noch afrikaspezifische Herausforderungen oder gilt letztendlich das, was Sie jetzt gesagt haben, weltweit?
Na, ich weiß nicht, weil da würde ich schon einen gewissen Unterschied machen. Also zumindest im Vergleich zwischen, sagen wir mal, Westeuropa und afrikanischen Staaten. Wir haben in den wenigsten Staaten Westeuropas das Problem, dass sie irgendjemandem vermitteln müssen, dass Gerichte seriöse Einrichtungen sind. Ja? Das politische Verhalten von Akteuren in der Exekutive, also in der Regierung und auch in Parlamenten geht immer dahin, dass man anerkennt, es ist für die Gesellschaft und damit auch für das politische System und damit auch für die Regierung und das Parlament gut, wenn man anerkennt, dass Gerichte auch ein letztes Wort sprechen dürfen. Und wenn man dafür sorgt, dass das so bleibt und eben deshalb nicht als Regierung ständig hingeht und sagt, was das oberste Gericht oder das Verfassungsgericht gerade gesagt hat, das passt mir überhaupt nicht und das finde ich falsch und das weise ich zurück. Man sieht ja gerade in den Vereinigten Staaten über die letzten 4 Jahre, was es anrichten kann, wenn das nicht mehr stattfindet und wenn die Exekutive und der Chef der Exekutive permanent die eigenen demokratischen Institutionen attackiert. Man kann es also auch bei fehlendem oder zurückgehendem politischen Willen relativ schnell wieder zerstören. Jetzt ist es aber so, dass in den meisten afrikanischen Staaten, wie gesagt, da gibt es auch eine Varianz, aber dass es doch in vielen afrikanischen Staaten so ist, dass die politische Elite viel dafür getan hat, dieses Vertrauen nicht wirklich aufzubauen in vielen Ländern. Ja, wenn wir denken an so schwierige Kontexte wie sagen wir mal die Demokratische Republik Kongo oder kleinere Länder, in denen seit Jahren und Jahrzehnten die gleiche Partei oder die gleiche Person sogar an der Macht ist, dann ist natürlich die Wahrnehmung der Bevölkerung erstmal, das ist ein Machterhaltungsinstrument. Und das finden wir, sagen wir mal, in Westeuropa nicht unbedingt. Und der Blick nach Osteuropa könnte in dem Zusammenhang auch hilfreich sein, weil da wurde sehr viel Hoffnung auf die Gerichte gesetzt, weil sie als vielleicht die stärkste Bastion der Demokratisierung gesehen wurden. Und deshalb ist es ja auch so interessant zu beobachten, wie beispielsweise die aktuellen Regierungen in Polen und Ungarn mit der Justiz umgehen und was das dann heißt. Ja? Aber eine aktive Stärkung von rechtsstaatlichen Institutionen ist dem politischen Willen erstmal unterstellt in Ländern Afrikas. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es positive Fälle wie Ghana, ein Stück weit vielleicht auch Senegal, wo das betont wird, dass man sich, dass man diese Rechtsstaatlichkeit pflegen und hegen muss und dementsprechend auch die Justiz zu betrachten ist. Wir sehen es aber in Ländern wie Burkina Faso zum Beispiel, die ja erst vor 5 Jahren die Abkehr von einem autoritäreren Regime hin zu einem Demokratisierungsprozess durchgemacht haben, wie sehr dort sofort auf die Agenda gebracht wurde, dass es in diesem Demokratisierungsprozess nun wirklich wichtig ist, die Justiz so aufzustellen, dass die Bevölkerung ihr Vertrauen entgegenbringen kann. Aber das ist ein langsamer Prozess. Wenn Sie erlernt haben, dass Sie sich auf die Justiz nicht verlassen können, dass die Justiz korrupt ist und dass man da ohne Einfluss oder ohne die richtigen Verbindungen ohnehin nichts erreichen kann, dann ist es ein langsamer Prozess und einer, der auch mit Erfahrungswissen erstmal zu tun hat, sich daran zu tasten, diese Möglichkeiten dann auch wahrzunehmen. Insofern ist das einerseits, könnte man jetzt sagen, ein bisschen wohlfeil, wenn ich mir das Unterziel 16.3 hier nochmal zu Gemüte führe, die Rechtsstaatlichkeit fördern und den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten, ist ja nun wirklich mehr als schwammig und ganz schwer messbar. Auf der anderen Seite, wie will man es denn konkreter fassen? Also wenn es insbesondere vom politischen Willen abhängig ist. Letztlich ist es ein Appell an die Staaten, den politischen Willen aufzubringen.
Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Das war nämlich eine Schwierigkeit, die ich habe, diese Schwammigkeit. Aber jetzt haben wir gelernt, dass es bewusst so schwammig gehalten ist. Zum einen, um alle Länder mitzunehmen und unter einen Hut zu bringen. Zum anderen aber auch, weil es verschiedene Standards der Entwicklung gibt und die Länder natürlich alle auf einem verschiedenen Niveau sind. Aber natürlich ist allen klar, dieser Grobbegriff Frieden, Gerechtigkeit, Beteiligung der Bevölkerung, der soll möglichst mit diesem SDG 16 weltweit vorangetragen werden. Und das haben wir hoffentlich in der vergangenen halben Stunde recht gut darlegen können. Und ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei unserem Studiogast, den wir heute bei dem Podcast der Internationalen Stadt Ulm gehabt haben, von der Universität Bayreuth, beim Herrn Professor Dr. Alexander Stroh. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns gehabt haben, Herr Stroh.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.